Vis-à-vis.
Ja, Frau Küster, Sie arbeiten seit etwa 5 Jahren für das Netzwerk der brandenburgischen Frauenhäuser, stehen also permanent in Kontakt zu den 17 Frauenhäusern im Land, haben einen guten Überblick natürlich über das, was da passiert, was Ihre Kolleginnen dort beschäftigt. Und bevor wir gleich zu den abstrakten Zahlen kommen, natürlich, und zu den Entwicklungen, lassen Sie uns vielleicht nochmal sehr konkret werden. Denn das, was die Frauen, die Sie unterstützen, erleben, ist ja auch sehr, sehr konkret, muss man sagen. Und natürlich, jede Frau erlebt was anderes. Aber gibt es vielleicht trotzdem so Herausforderungen, vor denen im Moment viele Frauen stehen, wenn sie sich dann mal entschlossen haben, in ein Frauenhaus zu gehen?
Also was ich jetzt über die letzten Jahre festgestellt habe, ist schon, dass die Sicherungsnetze, man fühlt, dass die wegbrechen und die Fälle werden komplexer. Also das heißt, sagen wir, es kommt eine Frau mit 4 Kindern an, dann ist vielleicht genau in dem Haus, wo sie als erstes anruft, ist gar nicht so viel Platz für 4 Kinder. Dann wird die Frau weitervermittelt in ein Haus, wo vielleicht gerade genug Platz ist. Und dann stellen sich halt die anderen Fragen. Also gibt es einen Schulplatz? Gibt es einen Kita-Platz in der Gemeinde? Gibt es vielleicht auch eine Beratung, die, sagen wir, wenn es einen besonderen Sprachbedarf gibt, wenn andere psychologische Unterstützung gebraucht wird? Und dann vor allen Dingen, dass die traumatisierten Kinder unter Umständen auch eine adäquate Beratung und Begleitung bekommen. Und dann natürlich ist das Ziel ja, die betroffene Frau auch auf ein Leben außerhalb des Frauenhauses, also so, sie wieder so aufzustellen, dass sie ein unabhängiges Leben führen kann. Und da merken wir dann eben auch in Brandenburg, dass der Wohnungsmarkt und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum eben genau dann zum Beispiel auch für eine Frau mit 4 Kindern extrem schwer ist und sie unter Umständen auch länger im Frauenhaus bleibt, als es eigentlich nötig wäre.
Das heißt, wenn eine Frau ins Frauenhaus kommt, dann ist vorher schon sehr, sehr viel passiert.
Ja.
Es passiert ja nicht, dass ein Gewaltvorfall passiert ist und dann geht man diesen Weg. Aber danach passiert eben auch noch ganz viel, was sich vielleicht viele nicht so vorstellen, weil man sagt, naja, dann ist sie ja erstmal geschützt im Frauenhaus. Aber das ist ja maximal die Mitte eines Weges, ne?
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen auch noch viel Aufklärungsarbeit darüber machen, welche Problemlagen da eigentlich zusammenkommen und wie häusliche Gewalt funktioniert. Häusliche Gewalt ist eben nicht dieser eine verletzende Schlag ins Gesicht, sondern häusliche Gewalt ist oft ein über Jahre aufgebautes System der Kontrolle und Erniedrigung. Also das heißt, die gewaltbetroffene Frau wird systematisch auch in eine Abhängigkeit gedrängt, wird systematisch daran gehindert, auch diesen Schritt rausgehen zu können. Also das heißt, wir haben oft eine Verbindung von verschiedenen Gewaltformen und die körperliche Gewalt ist da eben nur eine. Also es ist eine psychische Gewalt, eine Erniedrigung, dass ihr das Selbstbewusstsein systematisch zerstört wird. Es gibt eine ökonomische Kontrolle, das heißt, ganz viele gewaltbetroffene Leute haben zum Beispiel gar keinen Zugang mehr auf ein eigenes Konto, sondern dann gibt es ein gemeinsames Konto und an irgendeinem Punkt verliert sie auch die Kontrolle. Das heißt, sie hat auch gar keine finanziellen Mittel, mal zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal, ich flüchte jetzt kurz und kann mal eine Pension oder ein Hotelzimmer bezahlen. Dann kommt natürlich digitale Gewalt, also eine Überwachung hinzu, die auch über Telefon, Standort, Ermittlungen und so weiter, über eine systematische Kontrolle auch über die Kommunikation funktioniert. Und da ist dann halt eben genau der wirklich tiefgreifende Punkt der Gewalt, die Isolation auch drin. Also das heißt, gewaltbetroffene Personen sind systematisch auch abgeschnitten von Hilfssystemen, die auch die beste Freundin sein können, die Familie sein können.
Können Sie absehen, wie viele Frauen diesen Schritt in ein Frauenhaus oder überhaupt zu einem Hilfsangebot gar nicht schaffen? Kann man das irgendwie erfassen? Weil das ist ja erstmal ein Schritt, sich dahin zu wenden und sich auch einzugestehen, ich bin an einem Punkt, wo meine anderen Systeme sozusagen versagt haben.
Also wir wissen, dass die Dunkelziffer ja enorm hoch ist aus Studien. Ich glaube, was man auch deutlich sagen muss, ist, dass es niedrigschwelligere Angebote geben muss, weswegen wir dann eben auch genau dieses Verhältnis von, wer kommt letztlich im Frauenhaus an zu, wo passiert schon Gewalt, eben genau nicht in Zahlen fassen können. Also wo wir auch immer sagen, der Schritt in Frauenhaus geht Ihnen auf jeden Fall, wenn er notwendig ist, aber erkennt auch an, dass es auch schon Punkte vorher gibt, wo ihr vielleicht Beratung und Hilfe braucht, wo mal jemand raufgucken kann, man sich an eine Beratungsstelle oder auch nur an eine vertraute Person wenden kann und sagen kann, hey, was sagst du dazu? Ist es gut? Was soll ich tun? Oder kommt dir das auch komisch vor? Also auch sich da einen kritischen Blick drauf zu haben.
Ist da nur jemand, der wirklich den Abend mit mir verbringen will oder schließt er mich vom Rest meines sozialen Umfelds aus?
Ne? Genau. Und wie kann ich auch eine Unabhängigkeit bewahren und bin ich in einer absoluten Abhängigkeit von dieser einen Beziehung.
Jetzt sind wir natürlich doch bei den Zahlen, die aber auch wichtig sind. Also knapp 6.800 Fälle häuslicher Gewalt hat die Polizei 2024 in Brandenburg registriert. Das war noch mal deutlich mehr als im Jahr davor. Das sind die letzten Zahlen, war auch ein neuer Höchststand. Eben in der großen Mehrheit sind da Frauen die Opfer. Und wir haben schon erwähnt, die Dunkelziffer ist sicherlich deutlich höher. 12 Frauen wurden 2024 in Brandenburg durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Wenn man es zusammenfassen möchte, was bräuchte es aus Ihrer Sicht, um diese Zahlen deutlich zu senken?
Wir brauchen an verschiedenen Punkten einen Ausbau der Strukturen. Also wenn wir jetzt sozusagen von der extremsten Gewalt, nämlich der tödlichen Gewalt, den Femiziden ausgehen, brauchen wir auf jeden Fall mehr Schutzplätze. Da ist ja das so, dass auch Brandenburg gerade nur ein bisschen mehr als die Hälfte von den empfohlenen Bedarfs aus ermittelten durch die Istanbul-Konvention vorgeschriebenen Schutzstrukturen überhaupt bereithält.
600 müssten es sein, rein rechnerisch rund 300 sind es und die reichen nicht aus, kann man sagen.
Genau, die reichen nicht aus. Also dieser Schritt überhaupt rauszugehen und zu sagen, okay, ich muss fliehen, der ist super wichtig, der ist unglaublich schwer und wenn da Störfaktoren dazwischen kommen, kann das eben auch wirklich einen Rückschlag auf diesem Weg bedeuten. Also es ist oft kein Platz. Also was die Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser machen, und das ist mir auch wirklich wichtig zu betonen, die machen alles, um weiterzuvermitteln, ne? Also die nehmen nicht den Hörer ab und sagen, sorry, wir haben keinen Platz, ich wünsche Ihnen viel Glück auf Ihrem Weg, sondern die sagen halt, okay, was kann ich tun? Die entwerfen auch zum Beispiel Notfallpläne. Also wenn eine Frau sich entschließt, in der Gewaltbeziehung zu bleiben, in der Hoffnung, dass sich das ändert, wird zum Beispiel geguckt, okay, was können Sie machen, wenn das und das passiert? Welche Sachen, vielleicht eine gepackte Tasche bereithalten, bestimmte Leute schon vorher informieren, dass man einen Notfallplan hat. Wird dann eben auch geguckt, wo ein anderer Platz sein kann. Dafür gibt es dann in Brandenburg auch eben uns, das Netzwerk der brandenburgischen Frauenhäuser, die diesen Austausch der Häuser untereinander sicherstellt, dass wir zum Beispiel wöchentlich einfach einen Lagebericht für die Häuser machen, wo die Häuser sagen können, wir haben gerade Platz, wir haben keinen Platz, wir haben mittelviel Platz. Also zum Beispiel eine Frau mit 4 Kindern können wir nicht aufnehmen, aber eine Frau ohne Kinder.
Und das ist eben in anderen Bundesländern anders, wie wir wissen. Da gibt es diese Vernetzung nicht unbedingt in dieser Form immer. Das ist also das eine. Das sind die Strukturen, das sind die Plätze in den Frauenhäusern. Wie sieht es aus mit der juristischen Seite? Also wenn eine Tat mal angezeigt wird, dann heißt es ja offenbar nicht automatisch, dass auch ein Täter verurteilt wird.
Nee, das heißt es nicht. Also das ist ein Problem, wo viel mehr passieren muss, damit das nicht so ist. Weil natürlich gesamtgesellschaftlich müssen wir auch sagen, die Straflosigkeit, diese relative Straflosigkeit, die wir bei geschlechtsspezifischer und auch sexualisierter Gewalt haben, die de facto ja da ist, weil das Anzeigeverhalten niedrig ist, weil die Verurteilungsquote noch niedriger ist, das ist natürlich ein Zeichen. Das ist ein Zeichen dafür, dass eine Gesellschaft sich so ein bisschen damit eingerichtet hat, dass diese Gewalt existiert. Und es kann unserer Meinung nach nicht so bleiben. Da muss ganz viel passieren, damit da eine Gerechtigkeit und eben auch genau eine Verurteilung stattfinden kann. Und das schreiben auch Gesetze vor.
Also juristisch sagen Sie, muss was passieren. Wie beobachten Sie Diskussionen zum Beispiel um so Dinge wie elektronische Fußfessel? Könnte das etwas verhindern? Ist das eine Maßnahme, wo man sagt, okay, wenn ein Täter sich nicht mehr nähern darf oder wenn eine Frau, in dem Fall reden wir jetzt mal von einer Frau, als potenziellem Opfer gewarnt wird, wenn sich dieser Mann in der Nähe befindet, würde das was bringen?
Im Einzelfall kann das natürlich was bringen. Wir sehen das große Problem aber viel breiter. Also das heißt, eine Fußfessel ist ein letztes Mittel, um etwas durchzusetzen, wo es schon ganz viele Schritte vorher gibt, die wir gerade in der Realität noch nicht ausreichend umgesetzt sehen. Also das heißt, überhaupt eine Verurteilung, überhaupt eine Strafe, die ausgesprochen wird, eine Risikoeinschätzung. Also das heißt, eine Fußfessel wird auch nur angewandt, wenn es eine fundierte Risikoeinschätzung gibt, dass der Täter wieder gewalttätig werden wird mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Wir sind im Moment in der Situation, dass wir diese Risikoeinschätzung auch überhaupt zum Schutze der betroffenen Personen gar nicht haben, weil uns die Mittel dafür fehlen. Also das heißt, wir haben bisher, was es in vielen anderen Bundesländern gibt, Fallkonferenzen haben wir nicht. Also das heißt, eine Datenübermittlung, ein institutionalisierter Austausch zwischen sehr vielen Institutionen, die oft an den beteiligten Personen in irgendeiner Weise dran sind.
Vielleicht zum Schluss, wenn Sie jetzt eine Maßnahme im Bereich Gewaltschutz für Frauen sofort umsetzen könnten, von heute auf morgen, da könnten Sie sagen, das machen wir sofort. Was wäre das?
Was ich mir wirklich wünschen würde, wäre ein Umdenken in der Gesellschaft und dass tatsächlich auch mehr Prävention stattfindet. Also dass wir wirklich auch das Ziel vor Augen haben, geschlechtsspezifische Gewalt zu verhindern. Und dafür müssten wir sehr viele Leute fortbilden, sensibilisieren. Wir müssten an den Geschlechterrollenbildern in dieser Gesellschaft arbeiten, also wo wir auch die Frauenhausmitarbeiterinnen in den Häusern, die ja auch manchmal für Präventionsschultage mit Kindern arbeiten oder so, alle berichten, dass Gewalt zunimmt und auch eine Gewaltförmigkeit in den ersten Beziehungen, also auch in Teenager-Beziehungen, wo Geschlechterrollenbilder von starken Jungs und scheuen und sich unterwerfenden Mädchen auch teilweise wieder en vogue sind und sowas. Da müssen wir ansetzen, also weil es so ein breites, legitimierendes und entschuldigendes System für diese Gewalt gibt und immer so getan wird, wenn es dann eskaliert, als wenn das ein Einzelfall ist. Aber wir müssen da wirklich hingucken, was da die gesamtgesellschaftliche Struktur ist, die genau diese Gewalt als eine logische Fortsetzung von dem, wovon wir Teil sind, eben hervorbringt.
Sagt Maren Küster vom Netzwerk der Brandenburgischen Frauenhäuser. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.